Guten Morgen. Jesus war gerade gestorben und auferstanden. Jonathan hat letzte Woche sehr schön aufgezeigt, wo wir uns aktuell in der Predigtreihe so nach einem Jahr befinden. Am Ende. Der Höhepunkt ist vorbei. Aber hat das Evangelium sein Ziel erreicht? Das Motto des ersten Teils war, damit ihr glaubt. Und jetzt kommen wir dahin, dass Jesus nicht mehr ist und die Jünger, menschlich betrachtet zumindest, auf sich alleine gestellt sind. Glauben Sie? In Kapitel 20, Vers 8 können wir lesen, dass Johannes zum Grab kam und sah und glaubte. Und in Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber was ist mit dem Rest? Sind die anderen schon überzeugt davon? Bist du davon schon überzeugt? Ein Gedanke von Jonathan war genau das. Wir sollen Zeugen sein. Die Leute um uns herum sollen an uns erkennen können, wer Jesus war und was die Idee Gottes von seiner Schöpfung und uns Menschen ist. Unser Auftrag ist es, das Evangelium zu bezeugen. Der heutige Text soll uns einmal mehr dabei helfen, die Wahrheit zu erkennen und uns davon überzeugen, dass wir keinem Hirngespinst oder einer Ideologie auf den Leim gegangen sind, sondern es Gott in Jesus mit uns wirklich ernst meint. Ihr lest dazu Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 19. Die habe ich in drei Teile geteilt. Verse 1 bis 6, die Jünger in der Warteschleife, die Verse 7 bis 14, die Jünger und Herr Jesus und der dritte Punkt, die Verse 15 bis 19, der Herr Jesus und Petrus. Zum ersten Teil, Verse 1 bis 6, die Jünger in der Warteschleife. Als erste sehen also Maria Magdalena, dass es wahr geworden war. Dann kam Simon Petrus und Johannes zum Grab und dürfen glauben. Anschließend tritt Jesus noch zweimal mitten unter sie in ihre Versammlungen, sodass auch Thomas glauben darf. Und jetzt? Jetzt warten und Tee trinken? Zurück zu alten Lastern? Den Kopf in den Sand stecken? Der Führer ist weg und was sollen wir jetzt tun? Nein, so wie Maria und Martha von den Engeln aufgefordert wurden, sich an das zu erinnern, was Jesus vor seinem Tod über sich sagte, so erinnern sich jetzt auch die Jünger, was er sagte. Und dazu können wir in Matthäus 28, die Verse 7 und den Vers 16 lesen. Da steht, ihr geht euch voraus nach Galiläa, eine ganz, ganz klare Ansage. Und die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. In allen Evangelien lesen wir hier ähnliche und gleiche Angaben. Sie sollten erst in Jerusalem bleiben, da von dort aus sich die Schrift und die Propheten erfüllen würden, dass sich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Sieg über den Tod verbreiten wird. In der Region am See von Tiberias gab es voraussichtlich bereits eine größere Anzahl von Jüngern und Nachfolgern, die Jesus dort am ehesten antreffen konnte und wollte. Noch dazu war dieser Ort dort eine perfekte Stätte, um viele Menschen zu treffen. In 1. Korinther 15, Vers 6 wird genau dort beschrieben dann, dass 500 Jünger Jesus auf einmal sahen. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Jünger jetzt von Jerusalem aus an den See Genezareth, See Tiberias, dort gelaufen sind und dort quasi darauf warten, was mit Jesus passiert. Sie gingen ihren gewohnten Aufgaben nach und erinnerten sich parallel an das, was Jesus sagte, vertrauten darauf und warteten, dass es wahr werden wird. Die Auferstehung wurde wahr. Neben all den anderen Wundern der letzten drei Jahre war es für sie also relativ wahrscheinlich, dass wenn Jesus sagt, er wird dorthin kommen, dass er auch kommen wird. Nach den letzten zwei Begegnungen und ihrer jetzigen Verlassenheit haben sie ja neuen Mut gefunden. Und es machte sie froh, haben wir letzte Woche gehört, als sie Jesus trafen. Und hier wird der Plan irgendwie weitergehen. Noch ist aber Jesus nicht da. Stehen am Ufer und warten. Irgendwie geht man einer möglichst sinnvollen Beschäftigung nach. Am besten eine, die man beherrscht. So beschließt Simon Petrus, fischen zu gehen, wozu sich die anderen 6, also gemeinsam die 7 Jünger, dann begeistern ließen und ruderten hinaus. Es handelt sich hierbei nicht nur um den Zeitvertreib, die Zeit totzuschlagen, sondern um eine sinnvolle Beschäftigung, die ihren Lebensunterhalt sicherte. Es ist ein Zeichen dafür, wie gewissenhaft und sorgfältige Haushalter sie waren. wohl überlegt, gut geplante Tagesabläufe, um in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen, die Christus ihnen gab, vernünftig zu leben. Und jetzt kommt Jesus zum dritten Mal im Johannesevangelium und begegnet seinen Jüngern. Betrachtet man noch die anderen Begegnungen in den anderen Evangelien und in der Apostelgeschichte, wo Jesus Menschen getroffen hat, kommt man auf ungefähr 10 Begegnungen nach seinem Tod und vor der Himmelfahrt. Aber die Jünger erkennen ihn nicht. Ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern in Lukas 24 gibt sich Jesus nicht gleich zu erkennen, sondern offenbart sich in 4 Schritten. Erstens, er zeigt sich ihnen zur rechten Zeit, nämlich dann, wenn menschlich nichts mehr geht. Hier haben sie nichts gefischt. Die ganze Nacht auf dem See. Haben sie in den 3 Jahren alles verlernt? Beherrschen sie ihr Handwerk nicht mehr? Und dann steht da am Ufer irgendwer und behauptet, mit neugescheiten Hinweisen ihnen helfen zu können? Genauso ist Jesus. Wenn unsere Fahrt rau und stürmisch ist, erfolglos und demotivierend, dann ist es für uns total ermutigend zu wissen, dass unser Meister am Ufer steht. Zweitens zeigt sich Jesus Stück für Stück. Einem nach dem anderen gibt es sich zu erkennen. Erst Johannes, dann Petrus. Nicht jeder erkennt ihn zur gleichen Zeit. Matthew Henry stellte die provokante Frage an uns alle: Vielleicht sollten wir uns ab und an mal fragen, wie nahe uns Jesus eigentlich ist, ohne dass wir ihn erkennen. Wie nahe ist dir Jesus, ohne dass du ihn erkennst? Drittens zeigt sich Jesus seinen Jüngern, indem er ihnen sein Mitleid ausdrückte. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Erstmal eine total komische Frage. Ich habe die gelesen und dachte mir, was? Männer beim Handwerk im Boot, ein wildfremder, unscheinbarer am Ufer, der sie mit Kinder anspricht. Auch könnte man hier eventuell Freunde übersetzen, aber es ist doch vollkommen vogelwild. Ja, klar haben wir die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ja, wir haben nichts zu essen. Was soll die Frage? Sie waren übrigens 90 Meter vom Ufer weg. Also woher will der uns kennen? Aber was zeigt es uns als aufmerksame Leser des Evangeliums? Wie liebevoll und fürsorglich unser Vater ist. Christus steht ja nicht am Ufer und lacht die Hustentruppe der Versager aus. Nein, er nennt sie, wie uns heute, liebevoll Kinder und sorgt sich um uns. Er stellt die Frage nicht, weil er ihre Bedürfnisse nicht kannte, sondern weil er von ihnen den Stand der Dinge wissen wollte. Wer von Christus Versorgung bekommen möchte, muss zugeben, dass er leer und bedürftig ist, dass er Hunger hat. Viertens, Jesus zeigte sich in seiner Macht. Er gibt als scheinbar Fremde den Jüngern den Auftrag, das Netz rechts auszuwerfen, gibt ihnen damit aber gleichzeitig, und das ist ja ganz wichtig, dieser Nebensatz, die Verheißung: So werdet ihr finden. Hand aufs Herz. Wer von uns Franken wäre scharf drauf, nach so einer frustrierenden Nacht von so einem Vogel am Ufer so einen Schlauberger-Ratschlag zu bekommen und das auch noch wirklich machen? Ich sehe an eurem leichten Grinsen, dass ich nicht der Einzige bin, der so denken würde in dem Fall. Aber was zeigt es uns denn? Unsere Abhängigkeit von uns selbst. Wir hocken immer noch viel zu oft selbst am Ruder unseres eigenen Lebensbootes und wollen uns da tunlichst nicht reinreden lassen. Bloß selber die Zähne zusammenbeißen. Nur keine Niederlage zugeben. Keine Schwäche zeigen. Aber genau das ist es, was Jesus will. Dass wir aufgeben. Dass wir vor uns selbst kapitulieren. Nicht um in Selbstmitleid zu verfallen, sondern um anzuerkennen, dass wir ohne unseren Erlöser
und sinnlos,
vollkommen sinnlos aufarbeiten. An den kleinsten Kleinigkeiten. Schon bei sowas wie dem Besorgen des täglichen Brotes. Unser ganzes auf die Arbeit gehen ist für die Katz, wenn wir nicht anerkennen, dass Jesus der Herr über unser Leben ist. Und es passiert. Krawum, das nächste Wunder ist da. Indirekt stellen wir hier drei Wunder fest. Den ein oder anderen Jünger ist es ja schon gedämmert. Irgendwie kommt uns die Szene bekannt vor. Das war doch schon mal so ähnlich. In Lukas 5, 1 bis 11 könnt ihr das nachlesen. Und es ist wieder so. Sie fangen so viele Fische wie noch seltenst oder quasi nie vorher. Zweites Wunder. Das Netz müsste physikalisch betrachtet einfach zerreißen. Es ist gar nicht gemacht für so viele Fische. Tut es aber nicht. Und das dritte Wunder ist, wenn so ein Netz, was so überladen ist, an so einem Kahn hängt, müsste es eigentlich sinken. Macht es aber auch nicht. Warum? Weil Jesus am Ufer steht. Am Ende von Teil 1 können wir also festhalten, Gott gibt verlässliche Aussagen und versorgt uns dort, wo wir es zulassen. Damit können wir zum zweiten Punkt heute Morgen kommen, den Versen 7 bis 14, die Jünger und Herr Jesus. Sie sind kurz vor ihm am Ufer und Johannes, der diese ominös wirkende Person sofort erkennt, stellt fest, der Herr, der Auferstandene ist da. Er war hier, er war gekommen, das, was geschrieben steht, hat sich bewahrheitet. Die Versprechen werden wahr. Er hat wieder Wunder getan. Und mit dieser Erkenntnis hält er nicht zurück. Er behält sich für sich, nein, er tut es allen seinen 6 Mitruderern, Fischern, bekannt. Als Simon Petrus das begriff, überkam ihm eine Sehnsucht. Er zog sich aus. Nein, das würden wir vielleicht tun, wenn wir ins Wasser springen. Aber ich habe dann nochmal und nochmal drüber gelesen, bis ich geschnallt habe, der zog sich an und sprang dann ins Wasser. Was für ein Freak. Aber warum? Zum Fischen war er nur im Untergewand. Er hat sein gutes Obergewand ausgezogen, um bei der Arbeit das nicht zu besudeln. Wenn er aber jetzt vor seinen Herrn Jesus kommt, möchte er dort in den besten Kleidern stehen, weil er ordentlich, respektvoll und ehreerweisend ihm gegenüber drinnen mag. Und so ging er frisch angezogen über Bord und nix wie hin, 90 Meter Freestyle ab an die Küste. Man vermutet, es ist nicht so ganz klar, dass er das Obergewand nach oben band, damit es entweder nicht ganz so nass wurde, weil es nur Knie- bis Hüfttiefes Wasser war und er ans Ufer warten konnte, oder aber es hatte als eine Art Rettungsring fungiert, dass er Auftrieb bekommen hat und sicher ans Land kam, denn mit dem Schwimmen hatten es die Leute damals im Allgemeinen nicht so. Sei es, wie es mag, es war hier der ganz, ganz große Kontrast zu seinem letzten Erlebnis mit Jesus auf dem Wasser, als er fast ertrunken wäre, weil die Wogen hinter Jesus ihm Angst einjagten. Sein einziges Ziel war hier, so schnell und so lang wie möglich in der Gegenwart des Herrn sein. Jetzt, wo er zum dritten Mal da war. Ihm dienen, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Das war sein Ziel, das war sein Bestreben und das war seine Überzeugung, für die er jetzt über Bord ging. War er jetzt besser oder heiliger als die anderen Jünger, die treu das Boot und den Fang sicher an Land brachten? Nein, man würde zwar gerne schnell darauf schließen, aber das ist nicht Gottes Idee oder Absicht. Petrus hatte wohl eine besondere Rolle als Jünger mit vielen Hochs und Tiefs. Er war sehr impulsiv. Aber es hat nichts damit zu tun, dass das, was die anderen Handwerker taten, nicht anerkennend wäre oder verachten wäre oder weniger wert wäre. Mit einer Anweisung, bringt ein paar Fische her, schenkt Jesus der getanen Arbeit Anerkennung und bestätigt, dass es allseits im Sinne der Schrift ist, dass man sich von seiner Hände Arbeit ernähren kann. Es ist für Jesus genauso wichtig. Er bittet sie, von ihren Fischen an sein Feuer zu bringen, damit sie gemeinsam davon essen können. Es erinnert hier sehr auch an die Geschichte von Maria und Martha. Eine hört zu, eine bewirtet. Und man fühlt sich schnell auf eine Seite gezogen. Natürlich auf die heiligere, ist ja klar. Aber genau das ist unsere Falle. Wenn wir davon ausgehen, dass wir auf der richtigeren, auf der heiligeren, auf der besseren Seite als all die anderen stehen, dann sind wir schon wieder gefallen. Dann haben wir uns versündigt, dann waren wir nicht demütig, wir waren nicht liebevoll, weil die Frage immer bleiben muss, aus welcher Motivation heraus tue ich alles? Aus welcher Motivation tue ich alles in meinem Leben? Zu meiner Ehre oder zu Gottes Ehre? Und übrigens, Simon Petrus war es, der dann wieder zurück ins Wasser lief und das Boot mit dem Netz half, an Land zu ziehen. Jesus wollte hier ganz bewusst, dass die Jünger die Gaben seiner wunderbaren Güte schmecken. Nicht nur die Fische zu fangen, sondern auch die Fische zu essen. Das, was er schenkt, soll benutzt und verbraucht werden. Aber warum waren es denn genau 153 Fische? Weil Johannes Augenzeuge war. Er war nicht irgendein Schriftsteller, der jetzt ein Wandgemälde hier interpretiert. Nein, er war live dabei. Er kümmerte und sorgte sich um die anderen Jünger und so wusste er auch genau, wie groß der Fang war. Und er berichtet uns das als Vertrauensbeweis. Leute, das, was ihr von mir lest, ist wahr. Und jetzt sitzen die Jünger am Ufer bei Jesus am Feuer und keiner traut sich etwas zu sagen oder zu fragen, denn es war allen jetzt klar, es ist der Herr. Was uns diese Szene hier mit der Einladung der Jünger zum Frühstück zeigt, lässt sich in zwei kleinen Punkten zusammenfassen. Erstens, Jesus ist freundlich, um unser Wohl besorgt. Und zweitens, Jesus ist nahbar, kein ferner Herrscher. In vielen, vielen Religionen ist der Held, der Retter, der Sagenumwobene immer jemand Unerreichbares, jemand Unnahbares, vollkommen Absurdes und Menschenfremdes. Und ja, natürlich ist Gott in seiner Heiligkeit auf Distanz zu uns, weil seine Heiligkeit unsere Verfehlungen nicht ertragen kann. Im Umkehrschluss können wir mit unserer Unperfektheit, mit unserer Sündhaftigkeit in keinster Weise in seiner reinen Herrlichkeit bestehen. Stellt euch eine moderne Chipfabrik vor, in der mini-winzigst kleinigste Bauteile für neue Smartphones hergestellt werden. Da ist alles temperiert. Jedes Gramm Luft, was da reinkommt, wird zigtausendmal gefiltert. Die Anzahl der Personen, die überhaupt in dem Produktionsraum sind, sind vermummt wie zu Hochzeiten der Pandemie. Da kommt außer ihnen von außen keiner rein. Wenn wir da mit einer Arbeitsbühne anrücken, ein Kollege von mir, und die in die Halle rein muss, um Lampe zu tauschen, kommt er da nicht rein. Erst Produktion stilllegen, alles rausfahren, was nicht schmutzig werden darf, dann können wir rein. Es ist vollkommen indiskutabel, ob man da schnell rein muss, als Mechaniker von draußen einer anderen Welt, mit einer Arbeitsbühne, die vielleicht vorher im Quarzsandwerk gelaufen ist. Diese beiden Bereiche von perfekt reinem Metakosmos bis Baustelle sind nicht vereinbar. Unter keinen Umständen. Und so können wir mit unserem Egoherzen niemals in Gottes Gegenwart kommen. Es würde uns schier vernichten und auslöschen. So wie der Quarzsandstaub die Smartphone-Chips. Gottes Zorn unserer eigenen selbstgemachten Göttlichkeit gegenüber, die Frage der Schlange im ersten Buch Mose, sollte Gott das wirklich so gesagt haben, widerkehrt uns allen täglich in sämtlichen Fragen und ist für uns und Gott nicht erträglich. Und genauso kommt es, dass er, Gott selbst, in Jesus Mensch wurde, um auf die Erde kommen zu können und uns begegnen zu können. Vor seinem Kreuzestod, in seinem Kreuzestod und nach seinem Kreuzestod. Gott lässt sich in Jesus auf unser Niveau, auf unsere Ebene herab, damit wir erkennen dürfen, wie der Ausweg aus dem Schlamassel ist. Unser Held, unser Retter ist nahbar. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einen Chatverlauf unter einem Beitrag gelesen, in dem eine Person ihren Missmut sehr deutlich gemacht hat und sagte, dass alle Religion nur dazu gemacht ist, das Schlechte in der Welt erträglicher zu gestalten, indem man sich selbst als Teil des Problems integriert und damit dem Ganzen machtlos gegenüber ausgeliefert ist, aber am Ende des Lebens alles besser wird und man darauf irgendwie hofft. Ist dein Verständnis auch so? Dass du eh nichts verändern kannst? Dein bisschen Glaube soll Berge versetzen? Du hast doch eh nichts zu erzählen. Und hoffst darauf, dass am Ende schon alles irgendwie gut gehen wird. Oder? Da muss ich aber leider sagen, du verpasst den größten Teil deiner Gottesbeziehung, deines Auftrages und deines Lebens. Die Probleme, die wir in der Welt haben, die die Jünger damals hatten, bis zu uns heute, sind größtenteils menschengemacht. Ja, weil wir in einer sündigen Welt leben. In einer Welt, die uns ständig fragt, sollte Gott das gesagt haben? Oder wie Pilatus, was ist Wahrheit? Wir hörten das vor ein paar Wochen in der Predigt. Und wir werden uns dann niemals am eigenen Schopf rausziehen können. Aber wir haben die gute Botschaft. Wir müssen uns da gar nicht selbst rausziehen. Wir müssen nicht nach Macht streben und neidisch auf das vermeintliche Wohl der anderen blicken. Wir können in Christus Vergebung für unsere Fehler im Denken, im Reden und im Handeln erfahren. Zu Lebzeiten befreit werden und von dieser Befreiung unseren Nächsten erzählen. Wir, du, ich haben eine Verantwortung. Wir haben einen Auftrag und damit ist die Welt schon jetzt durch dich verändert. Wie das konkret aussieht, das schauen wir uns im dritten Teil jetzt an, wenn sich Jesus Petrus in Anführungszeichen vorknöpft. Es ist dieses ganz berühmte Pendant zu Petrus' Verleugnung vor seinem Kreuzestod, als er im Präteritum eingeladen war. Und es kommt diese dreifache Frage: Hast du mich lieb? Die Bedeutung von diesen Versen hängt vom Gebrauch zweier Synonyme im Griechischen für Liebe ab. Wenn die im Kontext in unmittelbarer Nähe stehen, wird ein kleiner, aber feiner Unterschied in der Bedeutung hervorgehoben. Als Jesus Petrus hier fragt, ob er ihn lieb hat, benutzt er ein Wort für Liebe, das vollkommene Hingabe bedeutet, Agape. Und Petrus erwidert mit einem Wort für Liebe, das seine Zuneigung für Jesus zwar erkennen lässt, aber nicht unbedingt seine vollkommene Hingabe unterstreicht, im Griechischen Phileo. Dies tat er nicht, weil er diese größere Liebe nicht zum Ausdruck bringen wollte, sondern weil er ungehorsam gewesen war und den Herrn verleugnet hatte. In Matthäus 26, 33 und Markus 14, 29 behauptet Petrus noch eine viel, viel größere Agape-Liebe, Hingabe, als die anderen Jünger für Jesus zu haben. Er wäre der Jünger, er würde Jesus folgen, er würde alles geben für ihn. Und jetzt hat er ihn verraten und verleugnet. Vielleicht konnte er genau das jetzt nicht mehr behaupten, dass er eine solche Hingabe hat. Konnte sich selbst nicht mehr in den Spiegel schauen, da sein bisheriges Leben diesen Anspruch eben nicht bezeugte und verwendet hier nur noch Phileo. Frei nach dem Motto, freundschaftlich ist doch alles noch hoffentlich okay, oder? Jesus macht Petrus die Notwendigkeit einer unerschütterlichen Hingabe, diese Ergabe hier aber deutlich, indem er ihn zweites Mal fragte, ob ihm seine größte Liebe galt. Und Petrus antwortet das zweite Mal, freundschaftlich hab ich dich lieb. Und macht nochmal deutlich, ich kann dich nicht gerade, beziehungsweise liebe ich dich aktuell nicht bedingungslos, wie diese Agape-Liebe es von mir fordern würde. Beim dritten Mal möchte dann Jesus von Petrus wissen, ob er ihm zusichern kann, dass diese freundschaftliche Phileo-Liebe, ob die sicher da ist, und schraubt hier seinen Anspruch Petrus gegenüber herunter. Und das ist es, was Petrus traurig macht. Was ihm aber auch deutlich macht, was Jesus hier von ihm möchte. Nämlich, wenn er nicht mehr Agape kann, weil er versagte, dann kann er doch hoffentlich freundschaftlich Phileo sein. Das macht Petrus traurig, weil er nach einem besseren Verständnis seines Herzens sucht. Losgelöst von Worten oder Taten, sondern ausschließlich in der Allwissenheit des Herrn dasteht und weiß, er braucht Vergebung. Jesus hinterfragt damit diese Liebe, der er sich Petrus so sicher war, und trifft das Problem an der Wurzel. Die entscheidende Botschaft für uns alle ist hier, dass Jesus von seinen Nachfolgern vollkommene Hingabe fordert. Die Liebe für ihn muss größer sein als ihre Liebe zu allem anderen. Jesus konfrontiert Petrus mit seiner Liebe zu ihm, weil er Petrus als den Führer der Apostel gebrauchen wollte. Doch um ein effektiver Hürde zu sein, musste Petrus überschwänglicher Tatendrang von der innigsten Liebe zu seinem Herrn beseelt werden. Das, was ihm hier verloren gegangen war, fordert Jesus von ihm. Komm dahin zurück und reicht ihm die Hand. Jesus hat keine Freude daran, uns mit unseren Sünden bloßzustellen. Der hockt mir da am Feuer und sagt, Petrus! Und dann er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Er zeigt die Schuld nicht mit harten Worten auf. Der Schuldige, wir alle, wissen in der Regel exakt, um was es geht, was wir getan haben. Wo liegen bei mir die Leichen im Keller? Und dann muss ich da runtergehen und immer wieder eine hochholen, weil ich es ganz genau weiß. Und weil ich weiß, dass Jesus mir daraus keinen Strick dreht. Was für ein Zeugnis für uns. Wie viel Sanftheit bringt Jesus hier seinem bußfertigen Jünger gegenüber? Wie oft poche ich auf das letzte Gramm Gerechtigkeit? Normalerweise wäre uns klar gewesen, dass das mit Petrus nichts mehr gibt. So einem in den Rücken zu fallen, das macht man einfach nicht. Das ist ein No-Go. Das geht gar nicht, hat er nicht gemacht, oder? Und jetzt trifft er Jesus zum zweiten Mal und sagte zu Jesus keinen Pieps. Er wusste, er ist schuldig. Wir alle kennen das, wenn wir jemanden treffen und wissen, da steht was zwischen uns. Und jetzt nach dem Essen nimmt Jesus ihn beiseite, ruft ihm hier bei seinem bürgerlichen, ganz privaten, ursprünglichen Namen und fragt ihn, hast du mich lieb? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann können wir uns diese Frage exakt so selbst stellen. Habe ich Jesus lieb? Nicht, weil unser Versagen so viel weniger ist als das von Petrus, nein, weil es unser größtes Problem ist. Andere Dinge, die uns umgeben und Zeit rauben, uns schöne Augen machen, von uns mehr geliebt werden als unser Herr. Nimmt diese Frage für euch selbst zum Prüfen. Hast du Jesus lieb? Und dann schreibt oder Johannes hier noch diesen Zusatz, den Jesus sagt, liebst du mich mehr als diese? Im Kontext ist, wäre jetzt die Frage, meinte hier vielleicht die Fische? Liebst du mehr als die Fische? Und man könnte es so lesen und sagen, okay, Petrus, du bist jetzt zurückgekehrt zu deiner alten Arbeit, wieder zum Fischfang, in dein altes Leben hinein. Hast du wieder das alles in deinem Herzen, die alten Dinge im Kopf? Liebst du mich mehr als diese? Und man kann die Frage beleuchten auf den Punkt hin, den anderen Jüngern gegenüber. Liebst du mich mehr als diese anderen Jünger? Da ja Petrus von sich selbst beanspruchte, selbst der beste Jünger zu sein, hingegebener zu sein als alle anderen. Und Jesus will hier bedingungslose Ernsthaftigkeit. Bin ich deine Nummer eins? Ja oder nein? Und Petrus bekommt drei Aufträge. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Der Dienst eines Hilfshirten, so wie es Petrus hier noch war, war ein beständiges Weiden und Pflegen der Herde, was als Christ zuerst das Lehren des Wortes Gottes beinhaltet. Und hier ist dieser Auftrag, weide meine Lämmer. Ein Lamm braucht Milch als Futter. Ganz einfach, ganz simpel, ganz leicht. So ist der erste Auftrag auf die erste Frage, Petrus, du sollst junge, frische, Neubekehrte mit ganz viel Basis versorgen. Beim zweiten Mal sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und hüten im Kontext des griechischen Ursprungs ist hier weiter, weil es heißt hier Aufsicht und Autorität ausüben. Nicht nur, wenn Stecken am Wegesrand stehen und Pfeife paffen, Aufsicht und Autorität ausüben. Zurechtweisen, unterweisen, lehren, mehr geben. Zweite große Aufgabe für Petrus. Und drittens, weide meine Schafe. Schafe sind hier diejenigen, die jetzt schon länger im Glauben sind und mit besserem, standhafterem, tiefgehenderem Raufaserfutter versorgt werden müssen. Matthew Henry schreibt hierzu in seinem Kommentar, an uns alle gerichtet, weide sie durch persönliche Anwendung auf ihre jeweiligen Situationen. Lege nicht nur Futter vor sich hin, sondern weide auch die, welche geistlich willig sind und nicht essen wollen, oder die, die schwach sind und nicht selbst essen können. Schmeiß nicht einfach nur Futter vor sich hin, vor eure Kinder, vor eure Partner, vor eure Freunde und nach dem Motto, friss oder stirb, sondern weide sie, führ sie an die Nahrung, die geistlich willig sind und auch die nicht essen wollen oder die schwach sind oder zu klein sind und noch nicht selbst essen können. Zuletzt bestätigt Jesus Petrus in einer Vorausschau, dass er genau zu dieser Agape-Liebe, zu dieser vollkommenen Hingabe kommen wird, in seiner Ankündigung als Tod, als Märtyrer. Nicht, weil er so ein guter Jünger war, weil ich so ein guter Jünger bin, nicht, weil er so viel erreichen konnte oder weil ich so viel erreichen kann, nicht, weil ich nach dem Kreuz der Auferstehung und nach dem unbegreiflichen Vergeben und Lieben von dir loslassen kann. Es ist kein Verdienst von Petrus, es ist kein Verdienst von dir und keiner von mir. Es ist keine Leistung, es ist einfach da. Es ist die Gnade. Das durfte Petrus erleben, das dürfen wir erleben. Und so zeigt Jesus auf, dass Petrus ungefähr 67 nach Christus kopfüber am Kreuz starb als Märtyrer, da er es ablehnte, so wie sein Herr gekreuzigt zu werden. Vollkommene Hingabe, vollkommene Leidenschaft. Petrus geht als Märtyrer ans Kreuz und lehnt es ab, wie sein Herr umzukommen. Er hat einen ganz klaren Auftrag, bis dorthin, folge mir nach. Erwarte, so behandelt zu werden, wie ich es wurde. Denn der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Ich denke, wir dürfen uns drei Punkte heute ganz bewusst mitnehmen aus dem Teil, als Jesus zum dritten Mal den Jüngern begegnete und Petrus hier vergibt. Erstens dürfen wir begreifen und erkennen, Jesus ist nahbar. Er ist ein Freundlicher, der um unser Wohl besorgt und bekümmert ist. Niemand, der uns kalt am Links liegen lässt und sagt, naja, wirst du schon irgendwie selbst schaffen. Wie wir es bei ganz, ganz vielen anderen Religionen, Menschen in unserem Umfeld erleben dürfen, dieses Streben nach irgendwie überstehen. Nein, unser Gott kommt zu uns. Viel krasser ist noch, er vergibt uns. Wir müssen nichts leisten, rauskämpfen, beweisen. Er vergibt uns aus Gnade. Und er beauftragt uns, ihm nachzufolgen. Jesus beauftragt dich. Amen.